Starten wir. Zweiter Visionsgottesdienst. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, mit denen ich gern erklären würde, was ich unter einer Vision verstehe, beziehungsweise was im biblischen Kontext eine Vision ist. Unser Altbundeskanzler Helmut Schmidt, berühmtes Zitat, hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Also man kann das auch ganz anders verstehen, was eine Vision ist. Aber ich würde das gerne ein bisschen erläutern, und zwar mit einer kleinen, 2, 3, 4 Minuten kleiner Exkurs. Und ich nehme euch mit nach Israel. Und zwar, weiß nicht, wer schon mal da war, kann sich es vielleicht vorstellen. Wer nicht da war, erkläre ich kurz. Wir sind unten in der judäischen Wüste, in Sdebokeir. Sdebokeir ist ein Kibbutz. Und drumherum ist Wüste, und es ist ein insofern ein interessanter Kibbutz und für die Geschichte Israels bedeutsamer, weil der Staatsgründer, der erste Ministerpräsident Israels, Ben-Gurion, dort eine ganze Weile gelebt hat. Er ist von Süden, von Eilat, Richtung Jerusalem gefahren. Da war nichts zu diesem Zeitpunkt da. Und dann sah er in Sdebokeir ein paar junge Leute, wie die versuchten, sozusagen die Wüste irgendwie urbar zu machen. Und das hat ihn so fasziniert, dass er gesagt hat, wow, wenn die Leute sich unter solchen Bedingungen hier so engagieren, das ist faszinierend. Und dann hat er dort eine ganze Weile gelebt. Das ist also das Umfeld von Sdebokeir. Dort haben ihn berühmte Leute besucht. Da ist zum Beispiel, schauen wir mal an, genau, Konrad Adenauer ist in Sdebokeir gewesen. Kommt, glaube ich, noch Albert Einstein, ganz genau, andere auch, Kennedy. Also wäre auch immer ein wichtiger Ort für die Geschichte Israels gewesen. Jetzt gehen wir mal in sein Wohnhaus. Man kann also das ist wie so ein Freilichtmuseum, das Wohnhaus Ben-Gurions dort besuchen. Ministerpräsident, dass es eher eine Baracke ist, aber sein Wohnhaus, wir sind ja auch nicht in Berlin oder sonst wo, Paris oder New York, wir sind in der Wüste. Und dann kann man durch dieses Wohnhaus durchgehen. Und das habe ich auch gemacht, als wir dort waren. Und dann ist, in etwa hat man das sogar so nachempfunden. Er ist also offensichtlich, hat mir gewisse Ähnlichkeiten. Der Schreibtisch ist nie so ganz leer gewesen. Und hier kann man etwas sehen, was ich sehr speziell fand. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so macht. Früher hat man das ja viel gemacht, wenn man ein Möbelstück hatte, was viel benutzt wurde, dann hat man so eine Glasplatte draufgelegt, um das Holz oder das Stück selbst zu schützen. Und dann konnte man so hinter den Schreibtisch von Ben-Gurion gehen, und dann hat er etwas gemacht, dass er nämlich auf seinen Schreibtisch unter die Glasplatte, ich glaube, 3 oder 4 Bibeltexte gelegt hat. Und das fand ich bemerkenswert. Also der Mann ging an seinen Schreibtisch und hatte Texte aus dem Alten Testament zwischen Holz und Glas gelegt. So nach dem Motto, die will ich immer vor Augen haben. Schauen wir mal weiter. Und einer war aus Jesaja 35, und der lautete: Freuen wird sich die Wüste, jubeln das dürre Land, die Steppe wird singen vor Freude, sie ist aufgeblüht, ein Meer von Lilien. Jetzt muss man immer im Kopf haben, was man eben gesehen hat, ne? Diese Wüste da drumherum. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe, Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden. So, der sitzt mitten in der Wüste, und damals, als er da saß, sah es noch längst nicht so aus wie heute. Der sitzt mitten in der Wüste, in einer solchen Landschaft, hat einen Text vor sich liegen aus der Heiligen Schrift, die sagt, hier wird Wasser sprudeln, hier werden Lilien blühen, hier wird was weiß ich nicht alles sein, aber es sieht so aus. Und da dachte ich, das ist Vision. Das exakt ist Vision. Dass du etwas siehst im gewissen Sinne, was noch nicht da ist. Dass du was vor Augen hast, wo du sagst, das ist eigentlich, das soll die Realität sein, aber sie ist noch nicht zu sehen. Aber das ist sozusagen der Wunsch, der da ist. Und ich finde, an diesem kleinen Beispiel, das geht mir oft nach, oder ich denke oft an diese Situation, ich habe nie an irgendeiner Stelle so persönlich, so stark empfunden, was eine Vision im geistlichen Sinne ist, nämlich das, was Ben-Gurion dort gemacht hat. Du siehst etwas vor Augen, das ist noch nicht faktisch sichtbare Realität, aber es ist bereits so etwas wie eine Art gedankliche Wirklichkeit. Lilien werden blühen. das Alte Testament ist ja voll solcher Texte. An vielen Stellen gibt es solche visionären Texte, wo man sagen könnte, eigentlich sind die Verfasser ein bisschen durchgeknallt angesichts der Wirklichkeit, so etwas zu beschreiben. Aber das waren halt ganz besondere Leute. Heute will ich einen anderen sehr kurzen Visionstext aus dem Neuen Testament mit euch lesen, aber im Moment noch kurz ein paar Dinge vorher dazu sagen. Wir gehen in die Apostelgeschichte und da ist ja der Start der ersten Gemeinde geschildert. Und ganz kurz die im Zeitraffer eine Zusammenfassung. Aus der gesellschaftlichen Sicht der ersten der Gesellschaft drumherum, als die erste Gemeinde entstand, war das so etwas wie eine neue Sekte. Die glaubten an so komische Sachen und das war nicht besonders bedeutsam. Klar, es waren nicht wenige Leute, die dazugehörten, aber man hatte da eher so sektenhaften Charakter wohl im Kopf. Dann breitete sich das Christentum so im kleinen Stil aus und es gab erste größere Anfeindungen. Und in Apostelgeschichte 13, nachdem ein gewisser Saulus zum Paulus geworden war, was auch eine verrückte Sache war, jemand, der völlig auf einem anderen Trip war, nämlich Christen zu verfolgen, gehörte mit einmal dazu. Und da entschied sich die Gemeinde, das darf alles nicht unter uns bleiben hier, das darf nicht alles in diesem kleinen Kontext bleiben, Israel und vielleicht noch ein bisschen drumherum, sondern das geht in die heidnische Welt und sie fassten den Entschluss, Paulus und Barnabas auszusenden für eine Missionsreise. Da würde ich mal sagen, das, was wir heute an Missionsreisen rund um die Welt machen können, das ist ein Kindergeburtstag gegen das, was Paulus und Barnabas gemacht haben. Denn die haben sich wirklich Gefahren ausgesetzt. Die wussten nicht, ob sie lebend wieder zurückkommen, obwohl die erste Missionsreise nur ein paar hundert Kilometer weg war. Aber sie mussten mit einer Nussschale übers Mittelmeer und so weiter und so fort. Und es passiert, wie es so war, Kapitel 13, sie kommen nach Zypern, da kracht es schon mal ordentlich, Leute sind gegen sie, sie werden nicht mit offenen Armen empfangen. An vielen anderen Stellen passiert das auch, sie kommen wieder nach Hause, entschließen sich trotzdem zu einer zweiten Missionsreise und man kann sich fragen, warum tut Paulus sich das an und seine Mitarbeiter? Dann entschließt er sich, nach Europa zu gehen und als erstes, als sie da sozusagen aus der heutigen Türkei kommen und nach Griechenland rüberkommen und sind sie in Philippi, wenige Kilometer nach der Grenze. Und das Erste, was passiert, sie landen im Knast. Paulus und Silas im Gefängnis, gute Geschichte im Kindergottesdienst. Und es geht weiter, Stress in Thessalonich, in Athen ist es dann ein bisschen anderer Art der Stress, da sind die Philosophen und die Religionsphilosophen und die Paulus diskutiert mit ihm und einige glauben zwar, aber einige wenige nur, andere spotten wegen der Auferstehung und sagen, wie kann man so einen Quatsch glauben und all diese Dinge. Und Paulus entschließt sich dann weiter nach Korinth zu gehen. Und in Korinth passiert Folgendes, Apostelgeschichte 18, ich erzähle erstmal einen Teil nach. Da kommt er nach Korinth und er lernt dort zwei Juden kennen, ein Ehepaar, Aquila und Priscilla. Die beiden waren sozusagen aus Rom gekommen, dort waren sie irgendwie auch schon Christen, zum Glauben gekommen, möglicherweise durch Glauben der Diaspora-Juden. Und Paulus wohnte bei ihnen dort in Korinth und lehrte in der Synagoge und einige ganz wenige Leute bekehrten sich. Aber er musste ja irgendwie seinen Lebensunterhalt finanzieren und deswegen arbeitete er in dem gleichen Gewerbe wie die beiden, nämlich als Zeltmacher. Und er nutzte sozusagen nach Feierabend die Zeit, das Wort Gottes zu verkündigen. Und es war in Korinth wie an anderen Stellen auch. Es gab einige wenige, die sich echt interessierten, aber ansonsten krachte es eben auch dort. Und es gab ziemliche Auseinandersetzungen. Und Paulus, der insbesondere von den Juden Gegenwind bekam, der sagte, ich habe keinen Bock mehr, euch das Evangelium zu verkündigen, wenn ihr hier so mit mir umgeht. Dann war noch jemand neben der Synagoge, der kam zum Glauben, aber das waren einige der ganz wenigen, wo Paulus Erfolg hatte. Und ich denke, dass der Paulus so weit war zu sagen, ey, das hat alles keinen Zweck hier in Korinth. Und dann passiert Folgendes, Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 10. Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus, habe keine Angst, predige weiter und schweige nicht. Ich bin bei dir und niemand soll es wagen, dir irgendeinen Schaden zuzufügen. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. So muss man sich ein bisschen mal versuchen, in Paulus hineinzuversetzen. Jesus kriegte offensichtlich mit, dass er ja nicht mehr wollte. Er sagt, das hat sowieso keinen Sinn hier, die paar wenigen, die positiv Response geben, das macht keinen Sinn, ich gehe woanders hin oder sollte vielleicht woanders hingehen. Aber die Perspektive Gottes auf diese Stadt war eine komplett andere, als Paulus sie wahrnahm. Und deswegen nutzt Gott sozusagen seine Möglichkeiten und des Nachts begegnet er Paulus und sagt, predige weiter und schweige nicht, auch hab keine Angst, denn es war ja oft erheblicher Druck da und Gefängnis und was er nicht schon alles hinter sich hatte. Predige weiter und schweige nicht, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Der Text beschreibt Paulus, wie er in eine Stadt kommt, in der es nicht ganz leicht war, Fuß zu fassen für das Evangelium. Paulus kannte diese Erfahrung, er war in Thessalonik hochkantig rausgeflogen. In Athen war es eine andere Herausforderung gewesen, mit den Philosophen zu diskutieren. Und nun Korinth. Korinth mit seinen zwei Häfen. Wer die Geografie etwas vor sich hat, der kann sich das vorstellen. Es gibt ja diesen ganz besonderen Kanal von Korinth. Mit seinen zwei Häfen war ein Dreh- und Angelpunkt zwischen Rom und Kleinasien. Hier saßen die dicken Handelshäuser, hier gab es Nobelvillen, weil die Wirtschaft blühte. Hier gab es edle Wohngegenden und Geld spielte, wie man so sagt, für viele jedenfalls keine Rolex. Das Leben war bunt in Korinth. An kaum einem anderen Ort gab es wahrscheinlich ein so buntes Völkergemisch durch die Seefahrt. Kulte und Religionen waren da zu finden. Also ein multikultiger Schmelztiegel, damals schon berühmt und im gewissen Sinne wohl auch berüchtigt. Der griechische Dichter Aristophanes, der 400 Jahre in etwa vor dieser Zeit gelebt hat, der soll das Sprichwort geprägt haben, er verhält sich wie ein Korinther und meinte damit offensichtlich Menschen, die, sage ich mal, sich vergleichsweise unmoralisch verhalten. Er verhält sich wie ein Korinther. In Korinth galten andere Maßstäbe in Bezug auf Sitte und Moral als im Rest der Welt. Und genau an diesen Ort verschlug es Paulus. Mülheim ist nicht Korinth, oder doch ein bisschen. Vermutlich sind wir ein bisschen bürgerlicher, ein bisschen gesettelter. Aber es sind vielleicht ein klein bisschen so, die Leute, die hier sind, die haben doch alles, was sie brauchen. Muss man dir noch groß was vom Glauben erzählen? Schauen wir mal genauer nach, wie es Paulus erging. Vers 6 hatte ich gesagt, die Juden widersprachen ihm und spotteten über seine Lehre. Das kann man vielleicht hier durchaus auch erleben, wenn man mit Leuten über den Glauben spricht. Manche werden offen sein und bei anderen wird es sein, wie kannst du so einen Schwachsinn glauben? Und dann entscheidet sich Paulus und sagt, weil die Juden offensichtlich so gegen ihn sind, dass er, von jetzt an werde ich den Heiden das Wort Gottes predigen. Also er überwindet eine Grenze, die sich für uns einfach anhört, die für die damalige Zeit aber eine Riesengrenze war, weil es eine religiöse Grenze war, weil es eine kulturelle Grenze war, weil klar war, das Volk Gottes ist eigentlich doch aus den Juden, die Juden sind das erwählte Volk und so weiter, die können was mit dem Messias anfangen, doch nicht irgendwelche durchgeknallten Philosophen oder irgendwelche Pantheisten, die es dort gab oder was auch immer in Griechenland. Aber Paulus entscheidet sich und sagt, ich werde von nun an den Heiden das Wort Gottes predigen. So, man kann sich fragen, was soll das? Ist das so eine Art neuer letzter Versuch? Aber endlich tut sich ein bisschen was und trotzdem hat der Frust bei Paulus offensichtlich tief gesessen. Und das kann man ja, wenn man das mal auf unsere Situation bezieht, du redest vielleicht oder betest schon xx Jahre für bestimmte Menschen. Und irgendwie hast du so den Eindruck, es tut sich nicht wirklich was. Du hast Familie, wo du dir wünschst, dass sie zum Glauben findet, aber bewegt sich was? Du hast vielleicht einen Nachbarschaftskreis oder Kollegen oder ich weiß nicht wen, Freunde, sonst irgendwie. Bewegt sich da so richtig was? Nee, gerade nicht. Hat das überhaupt Sinn? Und da kommt Jesus und spricht zu Paulus in der Nacht diesen visionären Satz: Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, bleibe hier. Und Paulus bleibt für seine Verhältnisse sehr, sehr lange, 1,5 Jahre dann in Korinth, weil diese Vision von Gott her da ist und weil er mit einmal verstanden hat, dass Gott eine völlig andere Sicht auf diese Stadt Korinth hat, als sie sich so in seinen Gedanken und von seinen Erfahrungen her gebildet hatte. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Paulus bekommt also diese Vision und sie ist das Herzstück der Geschichte. Und es ist keine kleine Vision angesichts des Frusts, den er bis dahin erlebt hat. So, wenn wir diesen Text uns mal anschauen und eine Stadt hinterlegen, die die meisten von uns wahrscheinlich schon identifiziert haben, das ist nämlich Mülheim mit den wunderschönen Hochhäusern und dem Forum hier im Zentrum. Und wir würden dieses Wort einmal für unsere Stadt hören und ihr, die ihr aus Nachbarstädten zum Teil kommt, hört es für eure Situation ganz genauso. Mal angenommen, in der kommenden Nacht würde Gott zu uns reden: Habe keine Angst, predige weiter. Ja, weiß gar nicht so, ne? Wie predigen wir oder sind wir mit Leuten im Gespräch? Predige weiter und schweige nicht. Ich bin bei dir und niemand soll es wagen, dir irgendeinen Schaden zuzufügen, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Interessanter Gedanke. Nun sind wir ja nicht alleine, die Situation ist ein bisschen anders heute. Es gibt schon alle möglichen Kirchen und Freikirchen und wir haben ein bisschen Kirchengeschichte hinter uns und wir sind dann nicht sozusagen die pionierste Gemeinde in einem völlig heidnischen Umfeld. Auf der anderen Seite wird es ja immer heidnischer. Bewegt uns die geistliche Situation unserer Stadt? Als Jesus, so wird in Lukas 19 beschrieben, als Jesus nach Jerusalem kam und der Stadt immer näher kam und sich über, und dann kann man so über den Ölberg kommen, wer von euch mal in Israel war, der weiß ja, wie es ist, und dann schaut, hat man dieses weltberühmte Stadtpanorama vor sich, was damals sicher auch schon sehr berühmt war, weil dort der Tempel stand als das große Bauwerk, auf das sich alles fokussierte. Als Jesus näher kam und die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, da weinte er über sie. Das heißt, er hat eine geistliche Beziehung zu dieser Stadt aufgebaut und sah sozusagen die geistliche Situation, die Wüstensituation, vielleicht macht nochmal das nächste Bild, sah die, oder was ist das nächste? Nee, sorry, nochmal zurück. Ist gut, genau. Die Wüstensituation, die in Jerusalem letztlich da war, er sah nicht den tollen Tempel, den sah er sicher auch, aber er guckte tiefer und sagte und weinte über die Stadt, weil sie nicht das aufgenommen hat, was zu ihrem Frieden nimmt. Wir haben hier vor vielen Jahren, so lange ist es auch noch wieder nicht her, eine Aktion durchgeführt, die hieß Leben mit Vision. Da hat man so ein Buch gehabt, hat das als ganze Gemeinde gelesen, hat bestimmte Arbeitsgruppen gebildet, bestimmte Gesprächsgruppen gebildet. Aber ganz wichtig war dieses Buch, Purpose Driven Life heißt das auf Englisch, von Rick Warren. Und es gibt übrigens kein christliches Buch neben der Bibel, das häufiger verkauft und übersetzt wurde als dieses Buch Purpose Driven Life, was im Deutschen dann Leben mit Vision hieß. Und Rick Warren beginnt die ersten Sätze, über die wir viel nachgedacht haben damals in diesem Buch, warum bin ich hier auf dieser Erde? Ich übersetze das gleich mal, beginnt diese, warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens oder so? Und dann antwortet er, it's not about you, es geht nicht um dich. So, das mal auf Gemeinde und auf unsere CGM bezogen. Warum sind wir hier? Damit wir als so und so viele Menschen ein halbwegs nettes Miteinander haben. Das kann gern ein Abfallprodukt sein, möchte ich mal sagen. Und es ist schön, wenn es so ist. Aber Gemeinde Jesu Christi ist nie um ihrer selbst willen da. Der viel zitierte Bonhoeffer hat ja gesagt, Kirche Jesu Christi ist nur Kirche Jesu Christi, wenn sie für andere da ist. Das heißt, wenn, und das scheint praktisch ein Effekt zu sein, der in fast jeder Kirche, jeder Freikirche, egal welcher Couleur, irgendwann eintritt, so ist es ja schön. Wir sind da, wir kommen hier, wir lassen uns inspirieren, wir gehen wieder nach Hause und kommen dann nächsten Sonntag wieder oder in 14 Tagen oder wann auch immer. Und wir haben so eine Tendenz, über Gemeinde zu denken, als dass es sich letztlich um uns dreht. Dass wir sozusagen etwas entwickelt haben, was wir mögen, was wir wollen, was uns gefällt und was dann aus unserer Sicht irgendwie weitergeführt werden muss. Dabei sagt Rick Warren völlig zu Recht, es geht nicht um uns. Es geht um die vielen Menschen, die hier um uns herum leben und die von all dem keine Ahnung haben. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Warum soll das nicht für unsere Stadt gehen? Oder wenn du aus einer anderen Stadt kommst, für deine Stadt? Warum soll es nicht für uns gelten, dass wir sagen, mal einen Schalter innerlich umlegen und sagen, es geht hier nicht um mich. Es muss nicht mir in erster Linie gefallen und alles 99% so sein, wie ich es mir vorstelle, sondern es geht eigentlich darum, dass Menschen, die hier vielleicht noch überhaupt keinen Zugang haben, weil sie das merkwürdig finden, am Sonntagmorgen in so einem Laden wie diesem zu sitzen, dass diese Leute eingeladen werden, Jesus nachzufolgen. Wir wollen, diese Fragestellung haben wir jetzt mit den Leuten, die sich für Gottesdienst verantwortlich erklären und für den Gottesdienst besonders auch mitarbeiten, gesagt, wir wollen das mal durchdenken und sagen, warum erreichen wir sozusagen, ich sage mal im weitesten Sinne, schön für alle, die da sind, die neu da sind und die als Gäste auch hier dabei sind, herzlich willkommen, alles gut. Aber über die Jahre gesehen, warum erreicht man so im weitesten Sinne immer die gleichen Leute? Warum ist dieses große Volk in dieser Stadt, was Jesus mit Sicherheit im Fokus hat, irgendwie, warum taucht das nicht auf? Liegt das an uns? Woran liegt denn das eigentlich? Liegt es vielleicht auch in der Art und Weise, dass wir uns es gemütlich irgendwie eingerichtet haben auf eine Art und Weise, wo wir sagen, das reicht doch. Ich habe in der Vorbereitung einen Satz gelesen, den habe ich irgendwie gar nicht so richtig gesucht. Habe im Internet so ein bisschen rumgelesen und dann, das ist auch nicht für eine Gemeinde, sondern eher für ein Wirtschaftsunternehmen formuliert. Und da steht, ein Unternehmen bleibt lebensfähig, solange seine Lerngeschwindigkeit größer ist als die Veränderung seiner Umwelt. Vielleicht könnte man das auch mit Gemeinde ersetzen. Eine Gemeinde, eine Kirche bleibt lebensfähig, solange ihre Lerngeschwindigkeit größer ist als die Veränderung ihrer Umwelt. In der Umwelt hat sich unglaublich viel getan. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was ich vielleicht vor 10 Jahren schon mal gezeigt habe. Jetzt kannst du das mal nehmen, ganz genau. Das habe ich auf einem Kongress mal kennengelernt. Und zwar ist es ein Bild aus Honduras, so ungefähr 20 Jahre alt. Und über Honduras ist damals ein ganz heftiger Hurrikan hinweggefegt. Stärke 5, das stärkste, was Stürme zu bieten haben von der Kategorie. Und dieser Hurrikan hat bewirkt, dass der Fluss, über den diese Brücke einmal gebaut war, die man da sieht, nicht mehr dort lief, wo er mal lief. Die Brücke steht da, aber sie hat keine Funktion mehr. Weil das Wasser sich einen anderen Lauf gesucht hat. Und über dieses Bild haben wir immer wieder mal nachgedacht und gesagt, könnte das nicht ein Bild für die Situation auch in der westlichen Christenheit sein? Denn das ist ja bemerkenswert, wenn man international unterwegs ist, dann wird man sagen, es gibt so eine Insel, wo Glaube zurückgeht, wo Religiosität insgesamt zurückgeht, wo Atheismus wächst und diese Insel heißt Europa. Weltweit ist das komplett anders. Da wächst Gemeinde Jesu Christi, da boomt sie zum Teil sogar richtig, aber irgendwie in unseren Breitengraden, und damit meine ich nicht jetzt uns hier direkt nur alleine, sondern das große Umfeld, in dem wir leben, in unseren Breitengraden sieht das komplett anders aus. Könnte es sein, dass wir vielleicht gar nicht realisiert haben, dass sich Gesellschaft so verändert hat und so anders geworden ist und wir machen es trotzdem immer noch so, wie wir es immer gemacht haben. Und der Fluss läuft längst woanders, aber wir machen einfach weiter so bisher. Mit wir meine ich jetzt gar nicht in erster Linie uns als TGM alleine, sondern die Christen hier, die Christen in Westeuropa. Diese Brücke ist mittlerweile eine Touristenattraktion geworden, aber sie erfüllt nicht mehr den Zweck, für den sie gebaut worden ist. In unserem Land gibt es unglaublich viele große Kirchengebäude, die wir uns heute anschauen und auch irgendwie fasziniert sind davon. Man kann sich ja fragen, warum stehen so riesenfette Kirchengebäude in jedem Dorf? Ja, man wollte ein zur Ehre Gottes, ein möglichst großes, sichtbares, die Größe Gottes irgendwie repräsentierendes Gebäude bauen. Und deswegen gibt es diese tollen Kirchengebäude. Aber ist die Zeit ein bisschen anders geworden? Haben wir nicht mitgekriegt, dass sich so viel verändert hat? Sind wir noch nah an Menschen dran? Jetzt stehen Gebäude da, aber sind wir noch nah an Menschen dran? Diese Brücke, dieses Bild sozusagen, oder die Brücke selbst ist bedeutungslos. Sie ist irrelevant geworden, weil das Wasser an anderer Stelle fließt. Also ein paar Fragen, die man sich stellen kann. Macht das was mit uns, wenn Menschen um uns herum anders werden? Ihre Bedürfnisse vielleicht ganz anders werden? Dieses Haus, in dem wir hier uns versammeln, ist 1906 gebaut worden. Diese Gemeinde ist 1905 gegründet worden aus einer, sagen wir mal, lokalen Erweckung heraus. Wir haben ja vor einigen Jahren viel über die Historie geredet, als wir 100 Jahre und später 111 Jahre gefeiert haben. Jetzt sind wir mittlerweile 115 Jahre. Und damals war dieser Stadtteil komplett anders. Also das, was heute Eppinghofen, Mülheim-Eppinghofen bedeutet, war vor 110 oder 150, 60 Jahre nehmen, das reicht auch schon, komplett anders. Hier hat sich unglaublich viel verändert. Und wir als Gemeinde stellen wir uns darauf ein. Was bedeutet es, dass wir seit 115 Jahren, denn jeder von uns ist ja viel, viel kürzer da, inklusive so einen alten Mannes wie mir, wie ich es bin, aber ja, nehmen wir das wahr, dass wir uns auf das veränderte Umfeld einstellen müssen? Was bedeutet es, dass wir zwar auf die Verbindung zu Gott achten und uns immer wieder diese Frage stellen und das mit Recht tun, aber vielleicht die Verbindung zu den Menschen rechts und links irgendwie auf der Strecke bleibt? Die Stürme des Lebens und die Stürme, die durch über ein Jahrhundert über so eine Stadt rübergegangen sind, haben unglaublich viel Veränderungen bewirkt. Und die Stadt ist heute ganz anders und dieser Stadtteil ist heute auch ganz anders. Nehmen wir das wahr? Wir sind in Deutschland mittlerweile kurz vor der Situation, dass die Gesamtzahl all derer, die sich noch nominell in irgendeiner Form als Christen bezeichnen in diesem Land, unter 50% sackt. Das war ja lange Zeit völlig anders. Es gibt auch heute sicher noch ein paar Regionen, wo das anders ist. Im Bayerischen Wald gehören vielleicht immer noch 90% oder 80% zu irgendeiner Kirche. Das mag schon sein. Aber bundesweit sind wir bald an dieser Schwelle, dass die Mehrheit der Menschen, die man im christlichen Abendland sozusagen hier, die man oder unsere Breitengrade als christliches Abendland bezeichnet, dass sie nicht mehr zu einer der großen Kirchen gehören. Die Gesellschaft ändert sich. Und wir wissen ja ganz genau, dass selbst die Menschen, die vielleicht noch dazugehören, viele von ihnen, dass nichts ihnen wenig bis nichts bedeutet. Und jetzt kommt das Wort Gottes und sagt damals über Korinth und vielleicht ja auch über uns in Mülheim, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wer ist dieses große Volk? Ich mache mal ein paar Beispiele. Meine Familie, sofern ich Familie habe, gilt nicht für jeden hier im Raum. Die Menschen, die in diese Großfamilie hineingehören, meine Nachbarn. Bei uns haben sie gerade wieder mal gewechselt vor anderthalb, zwei Jahren. Zumindest auf der einen Seite lebt jetzt eine türkische Großfamilie neben uns. Habe ich die überhaupt schon wahrgenommen als jemand, wo ich sage, sie gehören möglicherweise auch zum großen Volk Gottes in dieser Stadt aus der Perspektive Gottes? Oder sage ich, naja, die sind ja Muslime und so weiter, das wird sowieso nichts. Wie viel Investitionen will Gott möglicherweise von uns an diesem Standort in die Nachbarschaft hinein? Meine Kollegen, also in meinem Fall sind die Kollegen ja schon Christen, ne? Aber es gibt ja viele von euch, die in einem ganz anderen Setting, die allermeisten in einem ganz anderen Setting leben. Großes Volk in dieser Stadt, die Menschen, mit denen ich auf der Arbeit bin, viel Zeit mit ihnen verbringe. Und nicht zuletzt auch die Menschen hier im Stadtteil. Könnte es nicht sein, dass Jesus uns sagt, die Veränderung dieses Stadtteils, die sollen sich auch in eurer Gemeindearbeit abbilden? Die sollen sich abbilden im Gottesdienstbesuch? Die Multikulti-Situation des Stadtteils, die ja im Reich Gottes auch mal existieren wird, wo die Leute von Ost und West und Nord und Süd zusammenkommen und am Tisch des Reiches Gottes mit Jesus feiern werden, wäre doch schön, wenn wir das hier auch schon mal probieren würden. Also das große Volk in dieser Stadt sind 2, 3, 4 Handvoll Menschen um uns herum, die, mit denen wir ohnehin zusammen unterwegs sind, mit denen wir zusammen leben und wo wir die, ja, Jesus Christus repräsentieren sollen, ihnen gegenüber. Und von Gott ist klar, wie er die Sache sieht. 1. Timotheus 2,4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da haben sich die Christen am Anfang Gedanken gemacht, dass, warum Jesus noch nicht wiederkommt. Und Petrus erläutert ihnen die Situation und sagt, Gott ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also Gottes Absicht ist von Herzen, dass Menschen zum Glauben finden. Und zwar in einem viel, viel größeren Maße, als wir uns das vorstellen können. Und die große Frage ist, warum bleiben wir so viel unter uns? Die Kraft der Vision bei Ben-Gurion ist sie mir wie an keiner anderen Stelle deutlich geworden. Da spricht Gott in eine Lebenssituation hinein und dieser Mann lebt mit dieser Vision und ackert für diese Vision. Und diese Vision wird Step by Step Wirklichkeit, wenn man dort heute hinfährt. Und man weiß, sie wird irgendwann einmal endzeitlich komplette Wirklichkeit sein. Wenn Gott sein Reich aufrichtet, ein neuer Himmel und eine neue Erde, dann wird das sozusagen hundertprozentig umgesetzt sein, was diese Prophetentexte sagen. Aber der Typ lebte davon, der Ben-Gurion lebte davon, dass er das für jetzt schon ernst nahm und sagte, das, was einmal endzeitlich vorhergesagt wird, das will ich hier und heute leben. Wenn wir also beim Thema Vision sind, dann will ich ein bisschen sagen, was bedeutet es für mich und für uns, dieses Thema, wenn wir es in die Praxis hineinnehmen? Ich würde sagen, Punkt 1, ich beginne neu über Menschen zu denken. Also jetzt denken wir mal an die Leute unseres Lebensumfeldes, mit denen ihr im Gespräch seid oder auch nicht. Die sind mit einmal nicht mehr die notorischen Ungläubigen für mich, sondern Leute, die ich aus der Perspektive Jesu sehe, als Menschen, die Gott zutiefst liebt. Die intellektuellen Zweifler und die Besserwisser, die sehe ich nicht mit einmal mehr als die intellektuellen Zweifler und Besserwisser, die ich argumentativ unter den Tisch reden muss, sondern beginne neu über sie zu denken, dass in ihnen mir Menschen begegnen, die Gott zutiefst liebt. Oder die sich, ich sag's mal hart, in der eigenen Unmoral suhlenden Zeitgeister, das sind mit einmal Leute, wo ich sage, die finden dort nicht das, was sie suchen, sondern sie brauchen Jesus. Es sind Menschen, denen die ganze Liebe Gottes gilt. Und wenn ich da mal umgeschaltet habe, und Menschen sozusagen nicht in irgendeine Schublade passen, dass sie sowieso nicht glauben und, sondern hier umgeschaltet habe, dann glaube ich, ändert sich vieles. Ich beginne also neu über Menschen zu denken. Und wenn ich neu über Menschen denke, da beginne ich auch anders zu glauben und anders zu beten. Ich traue Menschen mit einmal zu, von denen ich bisher dachte, Hopfen und Malz sei verloren. Ich traue ihnen die Sehnsucht nach Gott zu. Etwas vom liebenden Vater, der mit offenen Armen vor dem Haus steht und wartet, dass sein verlorener Sohn wiederkommt, der sich auch gesuhlt hatte im Dreck. Wenn diese Mentalität uns erwischt und wenn wir an dieser Stelle, die Sicht Gottes auf Menschen bekommen, glaube ich, dann ändert sich vieles. Man kann Menschen sehen und ich weiß, wovon ich rede, könnte da so meine einige Beispiele erzählen, durch die Brille des eigenen Unglaubens. Hopfen und Malz ist verloren, bringt sowieso nichts. Auch durch die Brille der eigenen Moralvorstellungen, so nach dem Motto, wer so lebt, da ist der Zug doch längst abgefahren. Oder man kann wie Jesus, wohl wissend, dass in der Stadt vieles drunter und drüber geht, zunächst mal voller Mitleid über Jerusalem weinen. Damit war nicht alles klar, was in Jerusalem läuft. Aber das hat ihn anders angerührt. Das hat ihn nicht zum Besserwisser gemacht. Das hat ihn nicht zum Oberlehrer gemacht, sondern er hat über Jerusalem geweint. Wie wäre es, wenn diese innere Beziehung zu Mülheim, zu unserer Heimatstadt, in unserem Leben wachsen würde? Paulus wurde hineingenommen in diese Vision von Gott und die lautete: Lieber Paulus, du magst gefrustet sein, du magst sozusagen die Flinte vielleicht schon ins Korn geworfen haben innerlich. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt und ich eröffne dir sozusagen einen Blick in eine Welt, die dir bisher noch versperrt ist. Was macht also dem enttäuschten und entkräfteten und von Konflikten sicher ermüdeten und zerfressenen Apostel Mut? Es ist dieser Zuspruch, Gott sieht die Sache ganz anders. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Jesus sah das alles, wie es Paulus ging. Er sah den Widerstand der Juden, er sah die kleine Mini-Gemeinde in Korinth, er sah die großen Bemühungen des Paulus und seiner Mitarbeiter und der vergleichsweise geringe Erfolg. Und dann lässt er den gefrusteten Paulus sozusagen einen Blick hinter die göttlichen Kulissen tun, ein großes Volk in dieser scheinbar so gottlosen Multikulti-Stadt. Wie ist unsere Perspektive für Mülheim? Ich wünsche mir, dass an der Stelle, und das sage ich zu mir als in allererster Linie, eine neue Perspektive wächst. Eine andere Sicht auf Menschen, eine andere Sicht auf die Stadt, die Perspektive Gottes wahrzunehmen. Wir schließen mit einer Legende. Eine Legende erzählt, als Christus in den Himmel zurückkehrte, hatte ihn ein Engel gefragt, was er jetzt vorhat, um das Evangelium auf der Erde zu verbreiten. Welche Strategien und Methoden er einführt und entwickelt hat. Und Christus sagte zu dem Engel: Ich habe 12 einfachen Männern den Auftrag überlassen. Und der Engel: Und wenn das schief geht, welchen Plan hast du? Christus sagte: Ich habe keinen anderen Plan, es ist mein einziger. Ich möchte beten. Jesus, du hast Absichten der Liebe und des Friedens mit jedem von uns, die in diesem Raum sitzen. Und wir alle haben eine Geschichte, die dazu geführt hat, dass wir heute hier sind. Und um uns herum leben zumindest in den Grenzen Mülheims noch um die 170.000 Menschen, ein paar mehr sogar. Und viele davon haben nichts mit dir im Sinn. Und jetzt reden wir über Vision heute. Ich bitte dich hinein, dass du uns hineinnimmst in deine Sicht für diese Stadt. Ich glaube, wenn dein Wort uns sagt, dass du willst, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann gilt das auch für diese Stadt, dass du ein großes Volk in dieser Stadt hast, aus deiner Perspektive. Und das soll ganz ohne Druck für uns sein, auch so dieses Nachdenken darüber, warum Christen letztlich aufs Ganze und die lange Zeit gesehen so unter sich bleiben. Was muss in meinem Leben anders werden, Jesus, dass diese Perspektive großes Volk in dieser Stadt sozusagen bei mir geerdet wird? Was muss in unserem Leben anders werden? Was muss in unserem gemeindlichen Miteinander anders werden? Welche Perspektive müssen wir einnehmen, die du gegenüber Jerusalem hattest, dass dir das ans Herz ging, dass diese Stadt nicht glaubte? Das sind alles so große Baustellen. Das sind nicht Dinge, die man mit dem Fingerschnipsen irgendwie ändern kann, ist unser Eindruck. Aber ich bitte dich, dass an dieser Stelle neu etwas wächst. Es geht nicht um uns, hat Rick Warren uns ein Stammbuch geschrieben. Wir sind nicht hier, weil es uns gefallen muss, sondern wir sind hier, damit eine Welt dich kennenlernt. Ich bitte dich, dass du uns eine Mentalität der Perspektive für die gottlosen Menschen unserer Zeit gibst, nicht im Sinne von Distanzierung und von Verbarrikadieren gegen den Unglauben dieser Zeit, sondern von wirklicher Öffnung und Menschen wahrnehmen, so wie du sie wahrnimmst. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du in mir, dass du an uns wirkst, dass wir in deinem Sinne unterwegs sind und Zeugen Jesu Christi für eine Welt sind, die dich braucht. Danke für dein Wort. Amen.